bis ein 60, schätze ich.
Wir haben von George Kahn gehört, er erzählt, ein Jude wurde gefragt, sagen Sie mal, warum pflegen die Juden in der Regel, wenn man ihnen eine Frage stellt, mit einer Gegenfrage zu antworten? Der Jude antwortet, warum sollte er nicht mit einer Gegenfrage antworten? Die Größe der kleinen Propheten. Vor Gott ist das ja die Regel, dass der Kleinste der Größte sein wird. Da ist sogar Hoffnung für unseren lieben Bruder Klein.
Halleluja.
Sind es 12. Zwölf kleine Propheten nach 4 großen. Jesaja und Jeremia enden mit Ja, Abkürzung von Jehova. Die lebten vor der babylonischen Gefangenschaft, haben die gedient, Jesaja und Jeremia, während Hesekiel und Daniel während der babylonischen Gefangenschaft gezeugt, gelebt haben zur Ehre Gottes. Die 12 kleinen Propheten. Ihre Größe. Hosea wird in Verbindung gebracht mit dem Diener des Mose, Josua, in dem Mose den Josua eines Tages Hosea nennt. Also, Hosea, erster kleiner Prophet, Josua. Und wenn Josua im Neuen Testament erwähnt wird, dann lesen wir Jesus. Jesus. Wenn Josua sie damals schon in die Ruhe Gottes eingeführt hätte, als er sie über den Jordan führte, ins Land der Weisung, dann hätte Gott nicht für nötig gefunden, immer wieder zu sagen, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Und da heißt es, wenn Jesus sie schon in die Ruhe Gottes eingeführt hätte im Neuen Testament. Also, das ist gleich das Muster für alle 12 kleine Propheten. Jeder einzelne der 12 ist ein besonderer Darsteller, ein Modell für Jesus Christus, jeder auf seine Art. Und da haben wir nun den ersten kleinen Propheten, Hosea, vor uns. Jesus Christus darstellend in buntfarbigster Weise als Retter, indem er selbst sich zur Sünde der ganzen Welt machen lässt. Dafür ist Hosea der Vordarsteller. Das Gesamtthema Hosea bedeutet Rettung. eigenartig und wunderbar, wie durchgehend in diesen 12 kleinen Propheten die großen Gottesordnungen vorliegen, bezeugt werden. Erstens, wie Gott Fluch in Segen verwandelt. Also nicht etwa, dass er den Fluch einfach beiseite schiebt, unter den Tisch wirft und anstelle des Fluches Segen hinsetzt. Nein. Er nimmt den Fluch, wie er im Gesetz geschrieben steht, ohne einen Buchstaben zu ändern, und hat es auf Golgatha fertiggebracht. Noch einmal wird der unbarmherzige Fluch gelesen, und schon ist es die Grundlage für die Versöhnung des ganzen All geworden. Wie heißt dieser unbarmherzige Fluch? Wir kennen ihn alle. Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Und warum hängt der am Holz? Weil er eines der entsprechenden Gebote des Gesetzes übertreten hat. Genügt noch nicht, dass der am Holz hängt, es muss ihn noch ein Fluch treffen. Und dieses Gesetz vom Sinai hat die Ehre von Gott bekommen, vorerst, dass es unwiderruflich ist. Unwiderruflich. Gibt es im Alten Testament noch ein anderes Gesetz, das unwiderruflich, als unwiderruflich bezeugt wird? Das Gesetz der Meder und Perser. Meder und Perser. Medien, das heutige Irak. Perser, das heutige Iran. Warum lächle ich jetzt? Weil ich sicher zur Freude von unserem lieben Günther sagen darf, diese Worte in den kleinen Propheten, die gelten nicht nur heute noch, hast du gesagt, ne? Sondern die gelten heute wie noch nie. So hochaktuell sind die. Machen wir schnell einen Sprung, nur als kleiner Beweis für das ausgesprochene Wort. Zacharia, der zweitletzte, der elfte der Propheten, hat den Zahlenwert. Jeder Buchstabe im Hebräischen ist gleichzeitig eine Zahl. Jeder Buchstabe im Griechischen Neuen Testament ist gleichzeitig eine Zahl. Diese beiden Sprachen, die Gott ausgewählt hat, besitzen zum Glück kein eigenes Zahlensystem. Die haben sich sehr einfach gemacht. Der erste Buchstabe ist gleichzeitig die Zahl 1, der zweite Buchstabe die Zahl 2, und bei 10 geht es dann weiter. 10 ist die Zahl 10, aber der 11. Buchstabe ist dann die Zahl 20, 30, 40 bis 90, und der 100. Buchstabe, da geht es dann schon in die 100. Also, so ist die Zahl der hebräischen Buchstaben für den Propheten Zacharia 242. Spielt diese Zahl seit etwa 30 Jahren eine große Rolle. Immer wieder taucht die auf. Das ist der UNO-Beschluss 242. nach dem Sechstagekrieg. Israel muss sofort auf die bisherigen Grenzen zurück. Unter Beschluss 242. Und der Prophet Zacharia, sein Name hat die Zahl 242. Das heißt auf Deutsch erstens, der Gott Israels hat diesem UNO-Beschluss 242 im Propheten Zacharia schon vor Jahrtausenden die prompteste Antwort gegeben. Ich werde mich Judas und Israels wieder erbarmen und Jerusalem in den Mittelpunkt allen Geschehens auf der Erde setzen und mich verherrlichen an Israel. Nicht nur das. 242 ist nicht etwa von ungefähr, gerade 11 mal 22. Was ist denn die Zahl 11 durch die ganze Bibel? Die Grundzahl der Leiden. Was steht denn, und 22 ist 2 mal 11? Das sind die Gemeinschaft seiner Leiden. Was steht denn zum Beispiel im Psalm 22? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also was? Die Worte Jesu am Kreuz. Psalm 22. Psalm 33, 44, 45 haben wir nachschauen. Alles Leidensprobleme in dem Psalm. Aha. 11 mal 22. Und dieser UNO-Beschluss 242, 11 mal 22 oder 22 mal 11, wurde erlassen am 22.11.1900, was war es, 73 oder sowas. Ist unsere Bibel nur literarisches Kunstwerk Gottes? Nein. Es ist auch die genaue Rechnung unseres Gottes. Und da stimmt es bis auf Heller und Pfennig. Wie Jesus empfiehlt, wahrlich, ich sage euch, nicht der kleinste Buchstabe I im Hebräischen, ja, noch ein Pünktchen daneben wird fallen, solange nicht alles, was da drin verborgen ist, geschehen ist. Und was sind da Dinge für Dinge verborgen? In jedem Buchstäblein unendliche Gottesweisheiten. I, Hebräisch Yad, das heißt Hand. I, ein Buchstabe, ist gleichzeitig, also zum Beispiel Hand, was heißt das? Sprich, Gott hat nicht meine Hand das alles geschaffen. Ist etwas los mit der Hand, mit dem I. Und das Buchstäblein I ist durchgehend besitzanzeigendes Fürwort. Nur das Buchstäblein I. El I, Lama Sabachtam I. Was heißt das? Gott mein. I heißt mein. Ich meiner mir mich. I. Ein Haus oder mein Haus ist ein Unterschied. Mein Gott oder ein Gott ist das auch ein Unterschied. Aha. Yad. Und muss hier zurückkehren. Beispiel Zacharia genügt. Eine Präzision ohne Gleichen. Mathematisch. Das Wunderbare, wie wir gehört haben, durchgehend durch alle kleinen Propheten in besonderer Weise, wie Gott Fluch in Segen verwandelt. kennen wir einen Mann, der am Holze hing. Stimmt es, dass dieser unbarmherzigste Fluch, der, wie das Gesetz der Meder und Perser, unwiderruflich ist, sodass es für den reichen Mann, der im Feuer des Gerichtes Durst leidet und den armen Lazarus im Schoße Abrahams sieht, er möchte trinken, nur den Gaumen kühlen, wird ihm gesagt, das ist unmöglich. Zu tiefe Kluft. Kann keiner von dort kommen zu dir und du kannst nicht hinüber zu denen. Es ist unmöglich. Ja, stimmt's. Weil das Gesetz unwiderruflich ist. Der ist nun ins Feuergericht verdammt durch das Gesetz. Er kommt nie wieder raus. So. Da steht jetzt aber in Römer 8, aufgrund von Golgatha, das dem Gesetz Unmögliche hat Gott möglich gemacht. Hat ihn aber was gekostet? Golgatha. Das dem Gesetz Unmögliche. Dass jemand vom Gesetz verflucht, je wieder herauskommt. Stimmt es jetzt? Bleibt der Fluch stehen? Verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt. Gilt das auch für Jesus Christus? Das gilt für Jesus Christus wie für niemanden sonst. Keinen noch so großen Sünder. Und sind diese Worte jetzt zur Grundlage der Versöhnung des Alls geworden? Und Paulus kann schreiben, ich habe als weiser Architekt den Grund gelegt, Golgatha. Und einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Und da hat Gott das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht, so dass letzte Verheißung in unserem ganzen Wort Gottes lautet, und der Geist und die Braut sprechen was? Komm. Komm. Jetzt, wir sagen, komm Herr Jesus, komme bald. Ne? Aber der Geist ist der Herr. Der Herr, der Geist. Jesus Christus, der Herr. Und die Braut sprechen, komm. Zu wem denn? Wen da dürstet? Und wer da trinken will, will der reiche Mann, hat der Durst? Möchte der trinken? Was hört der jetzt? Ja, von wem denn? Sind die kompetent einzuladen? Der Geist, der Herr und die Braut und seine Braut, die sprechen, komm. Wen da dürstet und wer trinken will, der komme und nehme das Wasser des Lebens geschenkweise. Nur eine Bedingung, wer es hört, der spreche zu seinem Hintermann, der auch im Feuergericht noch sitzt. Du darfst auch kommen. Und der darf erst kommen, wenn der seinem Hintermann gesagt hat, du darfst auch kommen. Wie lange geht diese Kettenreaktion der Liebe Gottes? Ja. Die Antwort, die ist schon drin wieder. Also, jetzt Hosea, Fluch in Segen verwandeln. Und so, liebe Geschwister, können wir unser ganzes Altes Testament mit allen Flüchen und Verdammnisurteilen und schrecklichen Dingen, wie sie auch in den Propheten, den kleinen Propheten vorkommen, schlimmste Dinge, ja, lesen, ohne einen Buchstaben zu ändern. Und je schlimmer die Dinge nach den Buchstaben sind, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber, der uns gegeben ist, macht auch jeden sonst tötenden Buchstaben nicht nur lebendig, sondern verherrlicht die Güte und Barmherzigkeit, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe Gottes. So liegen die Dinge vor uns. Es ist also
gerade in diesen kleinen Propheten
Hoffnung für Hoffnungslose.
Wer war zum Beispiel, wo lag ein hoffnungsloser Fall vor?
Abraham. Was hat er für ein Zeugnis bei Paulus? Abraham, der wieder Hoffnung, wo jede Hoffnung aus war, noch einen Sohn zu bekommen, ne? Der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. So haben wir im Propheten Hosea das wunderbare Wort. In Hosea 2 schlagen wir auf. Darum siehe, ich werde sie, die treulose Jerusalem, Tochter Zion, ich werde sie locken und in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. Das Tal Achor, was ist das? Bei der Eroberung von Jericho gab Josua die Weisung, es wird eine reiche Beute, können wir machen. Kein einziger Israelite darf auch nur das geringste der Beute für sich persönlich beanspruchen, sondern hat nach vollendetem Kampf alles abzuliefern zur Ehre Gottes. Sie hatten ja dann allerhand nötig für. Was geschah? Dort lesen wir, jetzt wichtig, und die Söhne Israels vergriffen sich an dem Verbannten, also für Gott reservierten wunderbaren Dingen. Und, jetzt wird ein Name genannt, und Achan, ein Mann aus Juda, hat eine goldene Stange und ein wunderbares Feierkleid und noch etwas genommen und vergraben an einem bestimmten Ort. Jetzt kommt die Stimme vom Himmel: Josua, es liegt ein Bann auf Israel. Er wirft das Los. Das Los fällt auf den Stamm Juda. Dann fällt das Los auf das Haus so und so. Und dann auf einen einzigen Mann namens Achan. Jetzt hören wir gut. Josua lässt den vor sich kommen und spricht ihn wie folgt an: Mein Sohn, was haben wir gehört? Wen stellt Josua da? Jesus. Mein Sohn, warum hast du dieses getan? Und Achan legt ein vollkommenes Bekenntnis ab. Und was muss jetzt geschehen? barmherzigste Verfügung. Achan muss gesteinigt hinausgeführt werden. Und gesteinigt werden, nicht nur Achan, sondern seine ganze Familie, sein Haus muss abgebrochen werden, sein Vieh und alles, was Leben hat. Die ganze Sippschaft wird hinausgeführt und dann gesteinigt und dann Steinhaufen über das alles. So. Und der Ort, wo das geschah, war, heißt das Tal Achor. Auf Deutsch das Tal des Unglücks. Das Tal des Unglücks. Ich bin überzeugt, wenn Jesus selbst da gewesen wäre, der hätte hier auch gesagt, wisst ihr was? Wer unter euch Söhne Israels ohne Sünde ist, punkto, der werfe den ersten Stein, dann wäre kein einziger geloben. Haben wir gehört? Und die Söhne Israels vergriffen sich an dem allem. Was war also Achan von Gott aus geurteilt? Kennen wir einen, der für alle anderen sich dargestellt hat? Und warum sagt Josua zu ihm, mein Sohn? Mein Sohn. Und hier haben wir die Quittung. Josua 7, Vers 26. Josua 7, Vers 26. Lohnt sich das zu lesen? Wo beginnen? Ah ja, Vers 24. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn so und so, und den Mantel und so weiter. Und Vers 25, oder Vers, ja, alles was er hatte, und brachte sie hinauf in das Tal Achor. Und Josua sprach, wie hast du uns in Trübsal gebracht? Und so weiter. Vers 26. Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis auf diesen Tag dasteht. Und Jehova wandte sich von der Glut seines Zornes. Deshalb gab man jenem Orte den Namen Tal Achor bis auf diesen Tag. Jetzt schlagen wir noch auf Jesaja 65, Vers 10. Jesaja 65, Vers 10. Und Saron wird zu einer Trift der Schafe und das Tal Achor zu einem Lagerplatz für Rinder werden und so weiter für dein Volk. Also sowohl im Propheten Hosea und das Tal Achor werde ich zu einer Tür der Hoffnung machen. Liebe Geschwister, wo Hoffnungslosigkeit vorliegt in irgendeiner Beziehung, haben wir einen Gott und Vater durch Jesus Christus, der das Hoffnungsloseste, Unmöglichste umso wunderbarer möglich macht. Hosea.
Denn Hosea.
Und der soll jetzt Josua, Jesus, Modell sein für Jesus. Wir lesen Vers 2. Als Jehova, oder auch mit Jahwe zu übersetzen, als Jehova anfing mit Hosea zu reden, da sprach Jehova zu Hosea: Geh hin, nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land treibt beständig Hurerei. Von Jehova hinweg. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, und sie ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Liebe Geschwister, so beginnen die kleinen Propheten. Und der erste Hosea, Josua, Jesus. Nicht Bruder Mul. Wort Gottes liegt vor. Es wird ein Sohn geboren, bekommt den Namen zur Rettung von ganz Israel. Dann wird ein Mädchen geboren, und das Mädchen heißt der erste Jesrael, die Tochter heißt Lohama, denn ich werde mich Israels nicht mehr erbarmen. Furchtbare Aussage. Und dann wird noch ein Sohn geboren, das heißt Lo-Ami, das heißt nicht mein Volk. Also so, Israel, der erste Sohn, Israel, große Gericht. Nicht wieder werde ich mich erbarmen. Und Israel ist nicht mein Volk. Es gibt so etwas. Dann geht es weiter. In Vers 7. Aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen weiter. Wie haben wir das zu verstehen? Weil, ja, hier sind ja, ist ja Israel schon geteilt in die Stämme Jerusalem, Juda, Levi und Benjamin, Haus Juda. Und die 10 Stämme, Hauptstadt Samaria geworden, die wurden ja schon etwa 130 Jahre in die assyrische Gefangenschaft weggeführt, während Juda noch da bleiben konnte, etwa 130 Jahre, bis sie dann in die babylonische Gefangenschaft abgeführt worden sind, also auch ihre die Gerichtszeit Judas gekommen war. Aber Vers 10. Doch die Zahl der Kinder Israel wird sein wie der Sand des Meeres, der nicht gezählt werden kann. Und wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. und die nicht mein Volk werden mein Volk genannt werden. Ja, was gilt jetzt? Was gilt jetzt? Da können wir eines uns merken, wieder ein ganz kleines, nämlich die Tatsache, dass wo unser Gottes Wort das Wort nicht ausspricht, schriftlich festhält, dass das nie, nie heißt. Was heißt denn das nie, nie? Was gibt denn Minus mal Minus? Was gibt das? Das gibt besseres Plus als normales Plus. Aha. Beispiel, Bruder Mohl, Adolf Heller wieder rufen, Bibelzeugnis. Ah, hier haben wir es ja nicht. Schon dreimal. Einige Tage vor Passa, wo Jesus dann gekreuzigt wurde, ist Jesus noch mit den Jüngern in Galiläa und die Jünger sagen ihm: Herr, in wenigen Tagen ist Jerusalem Passa, wir wollen doch wieder hingehen. Er sagt: Ich gehe nicht nach Jerusalem. Geht ihr. Und traurigen Herzens machen die sich auf den Weg. Die waren noch nicht in Jerusalem, geht auch Jesus hinauf nach Jerusalem. Stimmt. Was hat er gesagt? Ich gehe nicht nach Jerusalem. Hat er gesagt, ich gehe nie mehr nach Jerusalem. Warum konnte Jesus das sagen? Ich gehe nicht nach Jerusalem. Warum? Weil der Vater ihm noch keine Weisung gegeben hatte, er soll nach Jerusalem. Und weil er noch keine Weisung hatte, konnte er sagen, ich gehe nicht nach Jerusalem. Ganz klar vor Gott. Und jetzt auch vor uns. Aha. Also nicht bedeutet nicht, nie. Kommt ein heikles Wort. Der wunderbare Prophet Jesaja endet leider mit was, welchem letzten Satz? Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Punkt. Schluss Jesaja. Schade, ne? Schade. Was haben wir eben gelernt? Das nicht, nie, nie heißt, bedeutet. Ein prächtiger Bruder in Zürich, der eine feine Versammlung leitete, war ein Engländer, der Frère Dissident, der offene Brüder in Zürich. Wir lernten uns kennen, haben Freude gehabt einander, aneinander. Und wie er dann eines Tages merkte, oha, der Bruder Mohl, der ist da bei Irrlehren gelandet. Ja? Weil er mir mal freudig sagte, wissen Sie auch, Bruder Mohl, wen wir drüben einmal sehen werden, in der Herrlichkeit, sogar Nebukadnezar. Ja, der hat ja Buße getan, dem Herrn die Ehre gegeben, der Herr hat ihm wieder nicht nur alles wieder gegeben, sondern ihm noch Herrlicheres dazu gegeben. So. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wissen Sie auch, lieber Bruder, für wen der Nebukadnezar ein Vorbild ist?
Nee.
Nein, gut. Hinterher hat er dann, das wäre unheimlich, unheimlich, sogar so. Und dann gaben wir ein Schriftchen zu lesen. Ja, natürlich gegen die Allversöhnung. Und dann kommt natürlich an erster Stelle das Wort, wo ihr Wurm. Und was schreiben die jetzt?
wo ihr Wurm nie stirbt und ihr Feuer nie erlöscht, haben die da geschrieben. Ich habe das gelesen und sage ihm dann, lieber Bruder, die Gerichte Gottes sind so furchtbar und unbarmherzig vorerst, dass ich nicht wagen würde, aus einem Nicht noch ein Nie zu machen. Da ist er erschrocken. Die nehmen es auch ganz genau. Hat mir verweigert, dass ich ihm die Hand gab, mir die Hand nicht mehr. So. Nächstes Mal, als wir uns trafen, immer im Zug, in der Eisenbahn, ein Stück weit hat man nach Zürich auf zur Arbeit, die gleiche Zeit, im Zug.
Also 1,80 bis 1,60 schätze ich.
Und dann sagt er, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen die Hand nicht gegeben habe. Da kam der Engländer, der Engländer wieder zum Vorschein.
Ein Jude wurde gefragt.
Und dann habe ich ihm gesagt, aber
warum pflegen die
meinen Sie nicht auch, lieber Bruder, dass es unseren Gott doch sehr freuen würde, wenn alle gerettet werden?
Der Jude antwortet, warum sollte er nicht mit einer Gegenfrage antworten?
Er konnte ja nicht anders als ja sagen.
Ja, die größere
seine Freude,
kleinen Propheten,
die wird ihm geschenkt durch die Auserwählten.
Vor Gott,
sage ich so,
ist das ja die Regel.
Da habe ich weiter nichts zu sagen.
Dass der Kleine,
aber jetzt hier,
der größte,
geh hin, nimm dir ein Hurenweib,
sogar Hoffnung für
uns und so weiter, und so weiter. Ja, was sagt die Schrift hinzu? Hierzu
sind es 12.
Jesaja 1.
12 kleine Propheten.
Jesaja 1.
Nach 4 großen. Jesaja.
Vers 1, Jeremia 20.
Ja,
wie ist zur Hure geworden die treue Stadt?
Die lebten vor der Babylon.
Wie heißt die treue Stadt?
Jerusalem. Ja, und Jeremia wären. Hesekiel und Daniel wären der babylonischen Gefangenschaft.
Und das andere finden wir
gelebt haben, zur Ehre Gottes.
In jener Stelle. Ezekiel, was ist 16?
Die
Jerusalem,
kleinen Propheten,
dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin.
Hosea,
als du geboren wurdest, Salem, Jerusalem, warf man dich aufs freie Volk,
wird in Verbindung gebracht
aus Abscheu vor mit deinem Leben. Niemand erbarmte sich deiner, niemand hat dich gewaschen, mit Salz abgerieben und so weiter. Da ging ich an dir vorbei und sah dich zappeln in deinem Blute und sprach, in deinem Blute lebe. Und ich zog dich heran, dich gewaschen und vom Blut abgespült und so weiter. Du wurdest Herr. Groß und schön, da kam die Zeit deiner Liebe, ja, und dann ich erbarmte mich deiner, und dann ich verlobte mich mit dir und so, und ich kleidete dich in Scharlach und Byssus und wunderbar bis zu den Schuhen und so weiter. Jetzt sind wir in den Tagen Salomos, die Herrlichkeit da, und jetzt kommt's. Aber du vergaßest mich und jetzt auch, und hurstest, und für jeden Vorübergehenden warst du bereit und hast anderen Göttern gedient. Also diese Hurerei Israels versteht sich wie, dass sie sich von Gott, ihrem Herrn und Gott, abgewandt haben und anderen Göttern, ist ganz klar, denen sich zur Verfügung gestellt haben und was die Götter und die Götzendiener da alles sich gelassen haben. Also furchtbar. Und so geht es durchgehend. Nun, also Jerusalem. Da haben wir dem Fleische nach kam Jesus über die Maria. Von wem her? Von David Abstamm. Dem Geiste der Heiligkeit nach, im verborgenen Innern, verborgen in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde wie wir, war es der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste. Was hatte er jetzt also für eine Gestalt an? Hatte er jüdisches Blut in sich wie über die Maria? Bitte. Hat sich Jesus Christus eins gemacht mit diesem Jerusalem, zur Hure geworden, die treue Stadt? Seht. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt machen wir einen Sprung von den ersten Versen Hosea zu den letzten Versen Hosea. Ein Hosea, bei dem wir heute Abend stehen bleiben noch. Wir dürfen stehen bleiben, das heißt, lieber Günther, so der Herr will und wir leben, haben noch reiche Beute zu machen im nächsten Jahr. Noch einmal, so der Herr will und wir leben und es möglich ist. Propheten Hosea, der hat ja ganze 14 Kapitel. Und in diesen Kapiteln spielt besonders Ephraim, Hauptführerstamm der 10 Stämme, eine Rolle und natürlich Juda, die beiden. Kapitel 14, Vers 1. Kehre um, Israel, bis zu Jehova, deinem Gott. Bis zu Jehova. Eine Wiederholung in einem der kleinen Propheten heißt, aber ihr seid nicht umgekehrt bis zu mir. Die sind umgekehrt, dass sie wieder im Tempel geopfert haben. Die sind umgekehrt, alle äußeren Dinge immer ausgeführt, die Feste gefeiert. Aber vom Herrn selbst gar keine Spur, Kontakt oder Demütigung oder mit ihm Kontakt. Kehret um bis zu Jehova, deinem Gott. Denn du bist gefallen durch deine Ungerechtigkeit. Nehmet Worte mit euch und kehret um zu Jehova. Und so weiter. Vers 3. Assyrien wird uns nicht retten. Auf Russen, so sollt ihr sprechen. Auf Russen wollen wir nicht reiten und dann auch Ägypten, von Ägypten wollen wir nichts wissen, sondern sagen, unser Gott, denn die Weise findet Erbarmen bei dir. Vers 4, jetzt kommen die letzten wunderbaren Worte. Stimmt's hier, das 14. Kapitel ist ganz klein. Ist also nicht wie beim Malachi, wo da verschiedene Verse sind. Stimmt's? Wenn ich lese Vers 4, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Ist richtig.
will sie willig lieben. Denn mein Zorn hat sich von ihm abgewendet. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Was ist das für ein Wort? Tau war das Transportmittel des Himmelsgetreides Manna. Manna blieb liegen und der Tau stieg wieder auf. Nebukadnezar in seinem Gericht wurde so lange die sieben Zeiten vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der Höchste herrscht und die Himmel herrschen. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Das ist die zarteste, wunderbarste Art und Weise, Wort Gottes zu verkündigen. Blühen soll es mir wie die Lilie und Wurzel schlagen wie der Libanon. Es kommt der Libanon einige Male. Seine Schößlinge sollen sich ausbreiten. Und seine Pracht soll sein wie der Olivenbaum und sein Geruch wie der Libanon. Also der Libanon, der ist auch so ein armes Kind, was der alles durchmacht, ne? Und hat so wunderbare Verheißungen. Genau wie Israel hat das auch allerhand durchzumachen, auch wunderbarste Verheißungen hat, die Gott jetzt dann noch vor den letzten sieben Jahren und bis in die Mitte hinein dem gegenwärtigen Staat Israel noch schenken wird als Vorfreude vor den tausend Jahren. Deinem Schatten Wohnenden sollen wiederum Getreide hervorbringen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein des Libanon ist. Und jetzt kommt ein Zwiegespräch. Ephraim, der soll sagen, was habe ich fortan mit den Göttern zu schaffen, den Götzen? Ich habe ihn erhört, spricht Gott, und auf ihn geblickt. Gott fährt weiter. Aus mir wird deine Frucht gefunden, sagt er jetzt zu Ephraim. Ah, liebe Geschwister, darf das bei uns auch gelten? Die Frucht des Geistes, diese wunderbare neunfache Frucht, Liebe, Freude, Friede, in uns ruhend, dass diese Frucht des Geistes wirklich aus dem Herrn selbst gefunden wird, von ihm selber geschenkt und gewirkt. Aus mir wird deine Frucht gefunden. Und jetzt Achtung, wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, der wird es erkennen, nämlich, denn die Wege Jehovas sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln, die Abgründigen aber werden darauf fallen. Aha. Ja, was heißt das? Wer von uns hier hat sich heute Abend nicht ein bisschen geärgert an diesem Weg Gottes, Jesu Christi? Geh hin, nimm dir eine Hure, mach dich eins mit dir und zeuge Kinder. Wisst ihr, wo wir dann hingerutscht sind? Auf die Seite der Abtrünnigen. Wir haben uns bis jetzt Mühe gegeben, ein göttliches Verständnis zu bekommen für diese unheimliche Tatsache. Geh hin, nimm dir ein Hurenweib und zeuge Hurenkinder mit ihr. Ja. Und was geschieht mit diesen zwei Knaben und dem Mädchen? Zuerst nach dem Gesetz völlig abgelehnt, ne? Und dann aber, wo zu ihnen gesagt wird, nicht mein Volk, werden sie Söhne des Höchsten, also noch viel wunderbarer als nur mein Volk, ne? Genannt werden. Noch einmal, wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wunderbar. Und je anstößiger Worte Gottes sind, wie hier in Büchlein Hosea, und gar noch auf Christus als unmöglich zu beziehen, abgelehnt wird, für den gilt, der hat nicht erkannt, dass die Wege Gottes gerade dann ganz gerade sind. Er, der von keiner Sünde wusste, ließ sich von einem Augenblick zum anderen zur Sünde der ganzen Welt machen. Ist das ein kurzer Weg? Ist das ein gerader Weg? Sonst säßen wir nicht hier. Und hat sich mit der Dame eins gemacht, ja, die mehrfach als Hure bezeichnet wird. Weise ist, der wird dieses verstehen. Verstanden nicht, was Jesus geredet hatte. Das wird ihnen schwer zur Last gelegt. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Ja, jetzt wiederhole, was ich hier schon ein paar Mal gesagt habe. Denken wir an alle anderen. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Jetzt kommt die Antwort auf die Frage, was können die dafür damals, als Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen geredet hat, dass sie es nicht verstehen konnten. Die aber den Herrn nur schon suchen, verstehen alles. So steht geschrieben. Die den Herrn suchen, nur suchen, verstehen alles. Paulus, ein entsprechendes Wort, zweiter Zeuge, was ist Römer 3 oder 2, glaube ich. Menschen, die auf die Suche gehen, nach Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit, indem sie sich Mühe gegeben, noch gute Werke zu tun und so weiter. Die suchen Ehre. Wenn ich Ehre suche, gebe ich was zu, die fehlt mir. Herrlichkeit, die fehlt mir auch. Unsterblichkeit, das Wichtigste, fällt mir auch. Und was sagt Gott von denen? Denen gibt er äonisches, ewiges Leben. Vorerst nur äonisches Leben. Leben für die Zeitalter, solange die Zeitalter dauern. Und dann kommt die Überführung in das unauflösliche Leben. Aha. Suchen. suchen. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles, bitte. Wie heißt denn der Herr? Der heißt Jesus Christus. Und wenn wir den suchen im Buche Hosea, verstehen wir dann alles? Dann wird unsere Anbetung noch fähiger, unseren Gott im Geist und in der Wahrheit so anzubeten, dass er Freude daran haben kann, dass wir endlich daran sind, die Gedanken seines Herzens erfassen zu können. Und die Straße, die vor ihm die gerade heißt, Prüfstein dafür, Paulus, und glaubt dem Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Steht so geschrieben?
Jawohl.
Das ist auch eine gerade Straße. Sehr kurz, sehr kurz, ein Augenblick, in einem Augenblick. Wir bleiben, wie ich gesagt habe, noch im Propheten Hosea. Beachten wir das Wort. Ich lasse das Lämpchen hier nicht brennt, aber ich finde es auch so. Das geht leider nicht. Lass nur. 2, Vers 2. Rechtet mit eurer Mutter, rechtet, denn sie, das ist Jerusalem wieder, denn sie ist nicht mein Weib, spricht der Herr, und ich bin nicht ihr Mann. Ja, geht dann weiter, weil sie von ihm weggelaufen ist und allen Göttern sich hingegeben hat. Ihn verlassen hat, kann er das sagen. Aber Kapitel 2, Vers 16: Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht Jehova, da wirst du mich nennen, mein Mann, und du wirst mich nicht mehr nennen, mein Baal. Und ich werde die Namen der Walim aus deinem Munde hinweg tun, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt werden. Und ich werde an jenem Tage einen Bund für sie schließen, mit den Tieren des Feldes und mit allem, was auf der Erde existiert. Vers 19, und ich will dich mir nicht verloben, sondern vermählen, heißt es da im Hebräischen. Hat die Elberfelder Angst gehabt, seit zu früh. Und ich will mich dir vermählen in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte. Und in Barmherzigkeit werde ich mich mit dir vermählen und so weiter. Also, wir sehen, schlagen wir auf Jesaja 66, Vers 7 und 8. 7. Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Schmerzen sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat solches gehört? Wer hat solches dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tage geboren und ein Volk zur Welt
gebracht werden oder eine Nation mit einem Male geboren werden und so weiter. Das ist nun dieses Geschehen und wunderbaren Worte. Kapitel 5, Anfangs Kapitel 6, Hosea. Da wir das schon kennen, lese ich es kurz und der Herr schenkt mir die entsprechende Betonung, dass wir das ganz neu hören dürfen. Denn ich werde für Ephraim, der Leiter der 10 zerstreuten Stämme, wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davon gehen. Ich werde wegtragen, nämlich unter alle Nationen zerstreuen lassen, und niemand wird erretten. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, nämlich zum Vater. Es wunderbarerweise kommt ein bis sie ihre Schuld büßen, weil solange sie unter Gesetz sind, geht es nicht anders, und mein Angesicht suchen. Aha. Das Angesicht Gottes heißt Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Was hat also dieses abgründige Israel? Noch vor sich? Werden sie mein Angesicht suchen? In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Also warum ist Israel heute so da niederliegend? Kommt noch schlimmer, aber nicht mehr lang. Geht. Gott greift jetzt dann ganz kräftig und plötzlich ein. Plötzlich. Es geht heute nicht um dies und jenes und Golf hin und her, Golf, sondern es geht um das schon in den Anfängen erbaute neue dritte Babel und um Jerusalem. Um das geht es. Und wir werden es bald erleben. Um die zwei Zentren geht es. Wissen wir, ja, dass der große Mann in Irak, ja, genau das alte Babel, wie es war bei Nebukadnezar, nicht? Da haben wir ja die Bilder und die Modelle oder die Überreste, genauso etwa zu einem Zehntel der damaligen Größe schon wieder aufgebaut. Nicht? Ja. Und der hat beschlossen, also sich als Nebukadnezar, sagen wir mal der Dritte, vorkommend, ich werde Jerusalem zerstören und Israel zerstören. Wollen wir dann sehen, wie es da rauskommt, nämlich ganz anders. Während in ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und jetzt hat der Heilige Geist, wenn es soweit ist, dass sie zum Herrn schreien, schon ihre Worte erforscht, von ganzem Herzen, nämlich, kommt und lasst uns zu Jehova umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Ist das auch schon eine Erkenntnis? Und jetzt kommt gewaltig Zeitprophetie. Innerhalb zwei Tagen wird er uns wieder beleben und am dritten Tage uns wieder aufrichten. Was sind das für Tage? Wer spricht hier? Hier spricht der Gott Israels. Vor ihm ist einen seiner Tage, ein Gottestag, für uns 1000 Jahre.
Und 1000 Jahre für uns sind für ihn ein, ich betone, ein Tag. In nur 2 Tagen ab wann, wo Jesus zurückkehrte zum Vater, die laufen ums Jahr 2000 ab, geschieht was? Wird er uns wieder beleben? Stimmt. Hat der Feigenbaum wieder Wurzeln und Blätter? Hat sein Zweig und das Holz zeigt wieder Leben, Bewegung? Ja, wir leben. Aber erst wann die zerfallene Hütte Davids das Reich wieder aufrichten? Erst am 3. Tage, das heißt also nach 2000. Das Jahr 2000 ist übrigens das Ende von 6000 Jahren Menschheitsgeschichte. Vom Fall Adams wird erst gerechnet. Sind ums Jahr 2000 6000 Jahre vergangen. Das sind 6 Gottestage, in denen die gefallene Menschheit im Schweiß des Angesichtes unter Fluch und Segen ihren Weg gehen musste. 6 Tage Gottes, und ums Jahr 2000 beginnt nun einmal ohne jeden Zweifel ein 7. Tag Gottes. Und im Hebräischen heißt dann 7 halt einfach einmal Sabbat. Ein Sabbattag Gottes, ein Tag, und der geht für die Genutznießer 1000 Jahre, liebe Geschwister. Nicht nur das, sondern sie fahren weiter. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Aha. Wie heißt das Angesicht Gottes? Jesus Christus. Werden wir vor seinem Angesicht leben? So lasst uns Jehova erkennen. Lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Hat Gott da wohlgefallen? Wunderbar. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung, und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Können solche Worte heute aktuell sein? Hochaktuell. Da gilt wieder jedes Buchstäblein und jedes Pünktlein hat hier seine Bedeutung. Ich habe das im Hebräischen ganz genau nachgelesen, wo die Elberfelder übersetzt: Nach 2 Tagen wird er uns beleben. Nein, nicht nach, sondern innert. Aus 2 Tagen heraus, heißt es, wird er uns wieder beleben. Im Vers 12 und kommen dann zum Schluss. Vers 4. Da ist ja Vers 3 noch. Auch mit Juda hat Jehova einen Rechtsstreit. Und er wird Jakob heimsuchen nach seinen Wegen, nach seinen Handlungen ihm vergelten. Haben die Elberfelder ein Gedankenstrichlein, lassen wir das stehen. Hier geht's weiter. Jetzt kommt vom Jakoblein. Im Mutterleib hielt er seines Bruders Verse, Jakob. Also nicht erst, als sie herauskamen. Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel. Also was war dieser Gott? Was war da? War das der Herr Jesus? Kämpfte Herr Jesus mit dem Jakob? Nein.
Der Vater? Nö. Und wenn der Vater nicht, was der Vater nicht macht, macht der Sohn noch auch nicht. Ne? Ja. Da haben wir es. Das war der Engel, ja, das ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber lass mich sagen, die 70 Nationen auf der Erde, die in 1. Mose 10 genannt sind, so viel aus Sem, so viel aus Japheth, so viel aus Ham, 70 sind es, die Stammväter aller Nationen auf der Erde. Über diese 70 Nationen auf der Erde, unter die 12 Stämme zerstreut worden sind, gesät worden sind, lesen wir. Unter diesen Nationen, über diese Nationen, diese 70, hat Gott je einen jener Engelfürsten als verantwortlichen Chef mit seinen Engelheeren über Deutschland, über Russland, über jedes Volk, über mal die 70, die dort genannt werden, verantwortlichen Verwalter gesetzt. Hat er auch über sein Völklein Israel Jakob einen verantwortlichen Engelfürsten? Ja. Zum Glück den, der als einziger von den 69 oder 70 anderen Gott gegenüber Treue gehalten hat. Als Gott ihm sagte, Michael, ab heute übernehme ich Gott der Höchste, der Gott der Götter, nennt er sich. Nicht der Gott der Götzenbilder. Ich, der Gott der Götter, übernehme ab heute persönlich die Führung über das Volk Israel, das sich bis jetzt deiner Betreuung unterstellt hatte. Und was hat Michael gemacht? Zur Verfügung. So. Als einziger. Alle anderen haben ihre Völker irregeführt, sogar misshandelt oder ihr Gottesamt missbraucht, indem sie immer handelten, so wie sie, ja, nach dem Gott und Fürsten dieser Zeitalter, Satan, was der zu Miene zu ihren Verfügungen gemacht haben, wollten immer dem gefallen, alle anderen. Nur Michael nicht. So, gewaltige Dinge. Mit dem Engel, ja, also, das war jetzt ein Engel, der Interesse hatte in jenem geografischen Gebiet. Und vielleicht gerade in Bezug auf die Person des Esau. Er war ja ein Begriff, dem Esau zu begegnen. So. Und hat mit dem Engel gekämpft und überwand. Er weinte und flehte zu ihm und dann zu Bethel, seinem Gott. Und Jehova, der Gott der Heerscharen. Ja. Jehova ist sein Gedenkname. Ein wunderbares Wort. Wir schließen noch einmal mit den letzten Worten. Kapitel 14, Vers 1. Kehre um Israel bis zu Jehova. Das wird bald jetzt geschehen, weitgehend. Deinem Gott, denn du bist gefallen, und so weiter. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie willig lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewendet. Ich werde künftig, ihr werdet Israel sein, wie der Tau, und so weiter. Letzter Vers 9. Wer weise ist, und das möchten wir doch alle sein, der wird dieses, füge hinzu, alles, was geschrieben steht im Hosea, verstehen. Können wir also ein Gradmesser für unsere Weisheit, wie weit wir vor Gott damit antreten können, dass er es als Weisheit anerkennt oder nicht? Wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege Jehovas, wie sie hier beschrieben sind, sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln, die Abtrünnigen aber werden darauf fallen. Amen.